Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Man muss natürlich genauer sagen, auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Das ist ein besonderes Jubiläum, das die jüdische Gemeinschaft in diesem Jahr begeht. Der große Festakt, der war vor einer Woche. Heute startet ein zentrales Projekt vom Leo Beck Institut. Es heißt Shared History und es ist eine Ausstellung im Internet, in der Woche für Woche ein Objekt mit seiner Geschichte präsentiert wird. Kuratiert hat es Miriam Bistrowitsch und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Frau Bistrowitsch.
Schönen guten Abend.
Objekt der Woche, ich habe gleich mal geguckt, ist ein Grüselhorn aus dem 14. Jahrhundert. Sieht ein bisschen aus wie so ein Posthorn, hat also wahrscheinlich auch weniger mit Musikmachen zu tun, als dass es vielleicht so ein Ding war, um Nachrichten zu übertragen?
Nicht ganz. Also das Grüselhorn ist eines der Objekte, das sehr, sehr eindeutig macht, wie Trennung vonstatten gehen können. In dem Falle war es so, wenn der Klang des Hornes ertönte, mussten Jüdinnen und Juden die Stadt verlassen.
Das ist ja hochspannend, dass da sozusagen ein Ton klar machte, okay, ein Teil der Bevölkerung muss jetzt raus. Also ist das ein Mittel gewesen, um das gemeinsame Stadtleben zu organisieren, würden Sie sagen? Oder war es das Gegenteil davon?
Also es zeigt uns ja beiderlei. Es zeigt uns, dass tatsächlich ein Stadtleben stattfand, in dem auch Jüdinnen und Juden integriert waren, in dem es durchaus Austausch gab, Handel gab, aber eben in dem Moment auch ganz klar war, dass es nicht von Dauer geplant ist, sondern dass es diese ganz klare Trennung gab, wer dazugehört und wer nicht dazugehört zu dieser Gesellschaft.
14. Jahrhundert, das ist der Ursprung dieses Objektes. Das heißt, da sind wir ja dann auch schon circa 1000 Jahre nach Beginn des jüdischen Lebens in Deutschland. Sie haben im Jahre 321 angefangen mit Objekt 1, dem Dekret Konstantins des Großen. Warum ist es denn überhaupt so ein wichtiges Datum, dieses Jahr 321?
Weil mit dem Dekret von Konstantin dem Großen das erste Mal wirklich ein Nachweis vorliegt, auf den wir zurückgreifen können und der uns deutlich macht, dass es ab diesem Zeitpunkt eindeutig jüdisches Leben in dem Bereich gab, den wir heute eben Deutschland nennen können. Eigentlich insgesamt im deutschsprachigen Raum, weil es geht ja auch über die Grenzen Deutschlands hinaus.
Ist denn diese Geschichte des jüdischen Lebens in Deutschland von Anfang an eine Geschichte auch der Diskriminierung?
Nein. Es ist so, dass die Geschichte immer wieder zwischen verschiedenen Polen hin und her wandelte. Und wir haben durchaus auch in der Frühzeit Belege dafür, dass es eine gewisse Gemeinsamkeit gegeben haben muss und gleichzeitig aber auch Elemente der Trennung. Also wir haben früher Objekte, bei denen aus heutiger Sicht noch nicht einmal hundertprozentig klar ist, ob sie wirklich einer jüdischen Gemeinde gehörten oder einer jüdischen Privatperson oder vielleicht einem Christen, vielleicht auch einem Römer. Das sind einfach diese Sachen, die sich dann mit der Zeit erst herauskristallisierten, dass jüdische Symbolik eindeutig jüdisch zugeordnet wird und nicht eben, wie zum Beispiel bei der Öllampe, ebenfalls aus dem 4. Jahrhundert, einfach nur eine Handelsware war, die wirklich aufgrund ihrer praktischen Nutzbarkeit oder ihrer Attraktivität von jedermann gekauft werden konnte.
Sie haben ja diesen Objekten immer auch Texte dazugestellt, ne? Wie kam es denn überhaupt zur Auswahl der Objekte und eben dann auch der Themen, die dazu geordnet sind?
Das war eine ziemliche Herausforderung, muss ich ehrlich gestehen. Wir haben im Anfang im Großen und Ganzen eigentlich einen Aufruf gestartet. Und dieser Aufruf ging nicht nur an Museen und Archive, sondern auch ganz offen im Internet an Privatpersonen. Wir haben Nominierungen erhalten aus Israel, aus Brasilien, aus Nordamerika, aus Europa, aus allen möglichen Herrenländer, könnte man fast sagen, und standen dann vor der Herausforderung, aus diesen mehreren hundert Nominierungen auch die 52 Objekte, eigentlich genau genommen 58, herauszusuchen, die auch wirklich für dieses Projekt in Frage kommen konnten. Alles, was in dem Falle ein gutes Sinnbild ist für diese gemeinsam geteilte Geschichte, die sich ja über 1700 Jahre erstreckt.
Frau Bistrowitsch, was bedeutet Ihnen denn dieses Jubiläum?
Ich finde, es ist eine wunderbare Möglichkeit, einfach einmal darauf hinzuweisen, dass jüdisches Leben lange vor jeglicher Wahrnehmung, die heutzutage in den Geschichtsbüchern noch vorherrscht, im deutschsprachigen Raum aktiv war, dass sie jetzt auch ein gemeinsames Miteinander gab, was sehr lange vergessen wurde, dass aber auch gleichzeitig diese Geschichte immer wieder dieses Pendeln zwischen Anerkennung und Ausschluss mit sich brachte und es sehr, sehr viele aktuelle Themen widerspiegelt, die wir heutzutage eigentlich auch immer wieder haben. Also es gibt die Fragen der Selbstverortung, der eigenen Zuordnung, wie integriere ich mich in einer Mehrheitsgesellschaft, wie geht eine Mehrheitsgesellschaft mit ihren Minderheiten um. Das sind alles Themen, die immer wieder auch an Objekten sich sehr gut herauskristallisieren und wo wir feststellen, dass diese Fragen gar nicht mal so neu sind, wie wir sie immer gerne sehen wollen, sondern schon vor 100, 200 Jahren gestellt wurden.
Sagt Miriam Bistrowitsch vom Leo Baeck Institut Berlin-New York. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, es hat mich sehr gefreut.